Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute wieder zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Deutschen Mentaltrainerakademie einen Gast in meinem virtuellen Studio begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich besonders wieder einmal, dass wir eine neue Sportart im Boot haben. Wobei wir gerade im Vorgespräch auch schon gemerkt haben, okay, eigentlich ist dann ja doch immer so, man hat ein Kerngeschäft, wo wirklich so die Leidenschaft hängt. Und weil man aber als Mentaltrainer unterwegs ist, interessieren sich auch immer andere Menschen und Sportarten für den Support, weil natürlich erfahrungsgemäß Mentaltrainer auch eine Menge an Kompetenz und Unterstützung, Wissen mitbringen, was eben auch in anderen Bereichen sehr hilfreich sein kann. Ich freue mich aber besonders, dass wir heute mit Ralf Schad sprechen dürfen. Und ich würde dich bitten, lieber Ralf, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich würde dich bitten, stell dich doch mal ganz kurz vor und hilf unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal herauszufinden, in welcher Sportart bist du denn primär unterwegs. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich außerordentlich, dass ich auch mal wieder etwas über unsere Sportarten erzählen darf. Ich bin der Ralf. Ich bin 1960 geboren. Das heißt, ihr dürft euch das selber ausrechnen. Nebenberuflich bin ich Rentner und hauptberuflich, wenn ihr versteht, wie ich das meine, bin ich Coach und Mentaltrainer. Ich bin also tatsächlich ausgebildeter Ingenieur für Versorgungstechnik, arbeite aber in diesem Bereich seit vielen Jahren nicht mehr. Aber das ist so ein bisschen mein naturwissenschaftlicher Background tatsächlich. Also das ist mir auch manchmal wichtig, das so ein bisschen vor mir herzutragen, wenn es um Zahlen, Statistiken, Trainingsauswertungen geht oder halt auch um Anwendungen im Mentaltraining-Bereich. Weil da ist mir wichtig, dass es evidenzbasiert ist. Ja, dass es eine wissenschaftlich fundierte Arbeit ist und kein Hokuspokus. Was mache ich alles? Ich bin tatsächlich Landestrainer für den Bayerischen Motorsportverband im Bereich Motorrad und betreue da unsere Leistungs- und Kaderathleten im Hinblick auf den weiteren Werdegang zum Bundeskader mit viel Glück. Ne? Ab und zu passiert es auch tatsächlich. Habe eine B-Lizenz auch als Motorradtrainer vom DOSB, bin da natürlich unterwegs, das brauche ich auch als Landestrainer tatsächlich in dem Bereich und bin B-Lizenz Mentaltrainer, Leistungssport auch. Ich halte in Nordbayern, bin ich aktiv beteiligt an der Trainer-, Aus- und Weiterbildung im C-Trainer-Bereich, kann da das Thema Mentaltraining natürlich auch immer super toll anbringen in meinen Referaten, ne? Und das ist aber allumfänglich tatsächlich dann auch das, was ich da referiere. Da geht's auch um Athletik, ne? Da geht's um Ausdauer und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind ganzheitlich aufgestellt. Das, also so mal ganz kurz, ich muss es unterbrechen, natürlich durch mein Alter bedingt, ist da so viel passiert auch an verschiedenen Geschichten, dass das sich vielleicht im Lauf des Gesprächs noch ergibt.
Okay, super spannend. Herzlichen Dank für den kleinen, kurzen Einblick, wo jetzt schon eine Menge drin steckte. Also ich sehe dir deine Leidenschaft an, auf jeden Fall, wenn du davon erzählst. Ich sehe auch hinter dir, das können jetzt deine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, einige Zahlen, nämlich Startnummern. Das heißt, du bist da auch ja wirklich sehr aktiv unterwegs und wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile selbst auf dem Motorrad, oder? Wann bist du da eingestiegen?
Naja, ich sitze oder stehe, je nachdem, seit circa 48 Jahren auf zwei Rädern.
Wahnsinn.
Auf Motorrädern. Ich bin sehr jung. Also damals war das sehr jung. Ne? Heutzutage steigen auch die Kids viel früher ein. Ich bin erst mit 16 eingestiegen. Also zu der Zeit, da war damals, wenn man jetzt 48 Jahre zurückdenkt, das ist jetzt halt bedingt durch mein Alter, war das mit 16 schon absolut okay, weil ich musste mir meine Fahrzeuge durch Zeitung austragen und sonstige Geschichten quasi erarbeiten.
Ja.
Ja, genau.
Spannend. Also auf jeden Fall schon eine ziemlich lange Geschichte. Da war ich noch nicht mal auf der Welt, lieber Ralf. Da hast du schon auf dem Hobel gesessen. Ich bin sehr beeindruckt. Ich habe mit 14 mit der Mofa angefangen. Ich weiß nicht, war das damals auch so? Es fängt man mit
einer das gab es auch schon sehr früh. Ich hatte relativ schnell, ist ja alles verjährt, so ein paar Manipulationen an Fahrzeugen vorgenommen, dass ich ein bisschen zügiger unterwegs sein konnte. Und das Thema Mofa, das ist ja dann 25 km, das dachte ich mir, das kann man ja auch ganz schnell rennen. Ich brauche irgendwas, wo man mit Sicherheit schneller ist als zu Fuß. So, das war die Idee.
Okay, super. Das war quasi die Methode des Mentaltrainings, wie man sie damals angewendet hat. Das war ein bisschen frisiert. Schön.
Ja, genau. Also man hat sehr viel erstmal an den Maschinen, an der Technik gemacht, aber die muss ja auch stimmen.
Ne? Ja, klar. Super spannend. Und wie bist du, Ralf, wie bist du in das Mentaltraining eingestiegen? An welcher Stelle kam das in dein Leben und warum?
Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich möchte auch Sachen verstehen und mir erklären. Ne? Bei mir ist es so ein bisschen erschwerend. Ich verstehe nicht immer alles sofort. Ich brauche eine Weile, weil ich das so ein bisschen studieren muss. Mhm. Aber durch meine Neugierde getrieben ist mir also sehr häufig begegnet, dass Menschen zu mir gesagt haben, Ralf, du musst mental stark sein, dann funktioniert es. Du musst nur mental stark sein. Mhm. Wenn ich die dann angeguckt habe und gesagt habe, ja, wie geht das? Wie ist man denn mental stark? Kannst du mit? Ja, dann war halt immer nur Schweigen. Und das konnte wirklich niemand so wirklich genau sagen. Was ist das denn? Wie geht das? Also das war mein Antrieb, weil ich einfach wissen wollte, erstens, was bedeutet das eigentlich genau? Das konnte ich mir überhaupt nicht erklären.
Ja.
Und kann man sowas trainieren, üben? Wie soll das funktionieren? Dass alle gesagt haben, durch mentale Stärke, ja, hast du eine Leistungssteigerung, ja, toll. Ne? Das war der Punkt. Und dann ist so der Klassiker, dann schaut man sich halt mal so ein bisschen rum, man googelt rum, man forscht rum, man sucht rum. Und dann bin ich tatsächlich bei der DMA gelandet, bei der Deutschen Mentaltrainerakademie. Und das fand ich für mich auch im Vergleich zu anderen Angeboten konzeptionell toll, seriös, hört sich vielleicht in dem Kontext komisch an, aber da gibt es schon einige unseriöse Anbieter, das muss ich wirklich so sagen. Und bei mir hat natürlich auch die Struktur gelockt, dass das an der DOSB-Struktur ähnlich angelagert ist bezüglich des Lizenzsystems. Ne? Das kannte ich, das kenne ich ja, weil ich ja lizenzierter Trainer bin und dachte ich mir, oh, das könnte meins sein, da kenne ich mich aus und weil ich ein bisschen pragmatisch bin, denke ich mir, ja, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann habe ich das genauso gemacht und habe eine ganz tolle, fundierte Ausbildung genossen. Mit dem Ergebnis am Ende, dass ich mir sehr gut erklären konnte, was denn eigentlich mentale Stärke ist, die genaue Kenntnis der eigenen Leistung, wie es denn funktioniert am Menschen und welche Möglichkeiten es gibt, diese zu trainieren. Sensationell. Okay. Meine Fragen sind beantwortet worden.
Sehr gut. Ja, es klingt sehr logisch und wenn du sagst, naja, du bist Ingenieur, klingt auch deine Herangehensweise da sehr, sehr logisch und ich kann dir da sehr gut gerade folgen. Und finde das auch nochmal spannend, was du sagst, dass halt genau dieses Erklären ja häufig fehlt, ne? Also, dass man halt sagt, ich meine, diese Sprüche, das kennt ja jeder, diese motivationalen Geschichten, aber das Wie, darauf kommt's ja am Ende an. Wenn ich nicht weiß, wie, dann können mir 100-mal Leute auf die Schulter klopfen und mir irgendwie was Gutes mit auf den Weg geben, aber ich muss es halt irgendwie anwenden. Und jetzt interessiert mich natürlich, ob du dann zunächst für dich selbst Dinge anwenden konntest oder bist du direkt ins Coaching eingestiegen?
Also ich habe natürlich zuerst Dinge für mich selber angewendet. Das mache ich immer noch, das mache ich immer wieder. Also das ist auch ein Teil von mir, der mich jung, fit hält und irgendwie immer noch so ein bisschen an der Basis bleiben lässt tatsächlich. Mhm. Ich probiere es einfach aus. Ich bin ja mittlerweile schon ein bisschen älter. Das spielt sich alles auf einem ganz anderen Level ab als bei meinen Leistungssportlern. Mhm. Aber ich mache auch gern für mich selber die Erfahrungen. Wie fühlt sich das denn an? Wie könnte das denn funktionieren? Dass ich das auch so ein bisschen transferieren kann. Für mich ist das so ein bisschen eine Kompetenzerarbeitung tatsächlich. Die Kompetenz der eigenen Erfahrung spielt da vielleicht auch eine gewisse Rolle mit. Mhm. Für mich selber war das erschreckend. Kann man das erschreckend sagen zum Teil? Ja, weil ich natürlich durch diese Ausbildung einen komplett anderen Einblick auch darin erhalten habe, wie funktioniert der Mensch, auch durch diverse Weiterbildungen der Sportpsychologie. Na, das hat mir natürlich auch geholfen, einige Sachen noch besser zu verstehen. Und da habe ich natürlich auch zum Teil bei mir selber erlebt, wenn ich es mal so, Alter, was baust du denn da für einen Scheiß? Was hast? Das ist ja unglaublich, dieser Struggle. Ey, Meister, es gibt Tools, da rauszukommen. Ne? Mhm. So, weil ich sehr, sehr verbissen, ehrgeizig, engstirnig war zum Teil. Also da ist extrem viel hinten runtergefallen. Also keine Rücksicht auf Verluste, konnte man zum Teil fast sagen.
Okay. Bei mir, ne? Also im Kopf durch die Wand.
Damit damit habe ich mich extrem limitiert.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Das hat, also jetzt, wenn ich das auf mich selber schaue, das ist ja so meine eigene Erfahrung. Ich habe die Lockerheit gelernt. Mhm. Ja. Den Umgang mit kritischen Situationen und weiß, was für ein befreiendes Erlebnis das tatsächlich war dann später, auch beim Performen. Mhm.
Ich finde es nochmal interessant, auch wenn du gerade eben, als du dich vorgestellt hast, hast du ja gesagt, wie lange du schon fährst, seit rund 48 Jahren. Jetzt bist du wahrscheinlich nicht direkt schon im Renngeschehen gewesen, vor 48 Jahren, aber man rutscht da ja sehr schnell dann rein, wenn man eine Begeisterung hat fürs Zweirad. Denke ich mir, geht das sehr schnell, dass man da immer weiter, höher, schneller, weiter unterwegs ist und mit dem Kopf durch die Wand, gerade auch als junger Mensch.
Oh ja.
Und ich stelle mir das sehr interessant vor, dass du ja dann, ich sag mal, zu einem sehr späten Zeitpunkt tatsächlich erst mit dem Thema Mentaltraining dann so Dinge auflösen konntest für dich, oder?
Mhm. Die ja, absolut.
Für dich ein Rätsel waren.
Ja, wäre toll, wenn das früher gewesen wäre. Ist es aber nicht, ne, tatsächlich. Hätte ein paar Sachen mit Sicherheit anders gemacht, hätte mit Sicherheit auch in der Motorsportkarriere das eine oder andere Erfolgserlebnis mehr beschert. Mhm. Also da bin ich absolut von überzeugt. Ne? Mhm. Und das war halt nicht so. Und das Tolle ist aber, also ich weiß, dass es vielen Sportlern ja heute noch so geht.
Ja.
Ja. Und ich weiß dadurch auch persönlich, was für, also das klingt so schwärmerisch, weiß ich, aber was es für Leistungsexplosionen einfach geben kann. Mhm. Wo der Sportler und der Mentaltrainer verwundert dasteht und sagt, wo kam das denn jetzt her? Was ist denn hier passiert?
Ja.
Ralf, kommt es, weil ich jetzt dreimal mit dir gesprochen habe oder sowas?
Ja.
Also, ja. Also das können wir nicht klären, das müssen wir auch nicht klären. Das ist ja total egal. Es geht ja darum, ja, gib einen Leistungszuwachs. Sei froh, freu dich. Lass uns weitermachen.
Ja, ne? Okay. Auch sehr pragmatisch. Nimm uns doch mal mit. Also jetzt kennt sich ja vielleicht auch nicht jeder im Motorsport gut aus. Also man hat eine Vorstellung davon, aber ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, in welcher Art von Motorsport du unterwegs bist, weil da gibt's ja auch einfach sehr verschiedene Disziplinen. Ob es da eine vielleicht eine Besonderheit gibt, die du bedienst. Und mich würde interessieren, mit welchen Themen die Sportlerinnen und Sportler zu dir kommen. Also nimm uns mal mit in so eine vielleicht klassische Situation, die bei dir angefragt wird.
Also ich komme ja aus dem Zweirad-Motorsportbereich, also Motorradsport. Hier explizit Motocross und dann die letzten 20 Jahre Enduro. Enduro kann man eher als diesen Ausdauersport unter den Motorsportarten sehen. Das ist eine Mischung aus Sprintprüfung, wo man all out geht, also eine Sonderprüfung nennt sich das, und eine Mischung aus sehr langen Etappen zum Teil oder aus langen Wettbewerben, die können auch schon mal den ganzen Tag dauern, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, wo da halt der Körper unter Last steht. Das zur Erklärung vorweg, im Motocross-Bereich ist es so, dass du da je nach Klasse 30, ich sag mal so 20 bis 35 Minuten, das ist je nach Klasse bedingt, da fällst du ein Startgatter, da fährst du Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Frau gegen Mann, auch das ist möglich, da geht man 30 Minuten all out und da wird der Motor auf laut gestellt, sich festgehalten, ja. Und das ist das, wo auch diese ganzen Sprünge drin sind, diese Tables, über die man springt, wo es viel Airtime gibt und so weiter und so fort, also einfach, da gibt's viele bunte Bilder dazu. Also das, ne, zu dieser Erklärung, die ich sage. Sehr dynamische Sportarten. Natürlich, es geht hier um Erzielung von Höchstgeschwindigkeit. Ich finde, das klingt so schön banal, aber genau das ist es eigentlich tatsächlich. Ja. In diesem Bereich bin ich tätig. Das schließt aber auch ein, dass ich viel mit Trailfahrern arbeite. Mhm. Auch das sind Menschen auf zwei Rädern, aber das sind die Akrobaten auf zwei Rädern tatsächlich. Ja. Da geht es ja um Geschicke, Hindernisse ganz anders zu überwinden. Ne? Außer Kraft setzen der Physik, sagt man immer, was zwar nicht funktioniert, also die kann man nicht außer Kraft setzen, man kann aber mit ihr arbeiten. Also das sind tatsächlich diese Bereiche. So, die Kernbereiche, also die Anfragen sind tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Es gibt nicht so einen fixen Punkt. Wir erarbeiten uns das. Es kommen oft Sportler zu mir, die dann sagen, ja, Ralf, ich habe von dir gehört, das ist auch eine Empfehlung, lass uns mal irgendwie, ich würde gern Mentaltraining machen. Ne? Und oft kommen natürlich dann die Ansätze erst aus diesen Gesprächen heraus. Das dauert manchmal ein wenig. Aber wir stellen immer wieder fest, dass natürlich das Thema Konzentration ganz oben auf der Liste steht. Aha. Konzentrationstraining, Aufmerksamkeitslenkung. Und wie funktioniert das überhaupt? Also was ist das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert der Mensch damit? Und das ist der Einstieg mit dem Sportler, mit der Sportlerin zusammen überhaupt mal das Thema zu erarbeiten, dass ein Verständnis dafür da ist, dass es, wir brauchen mündige Sportler, also wir brauchen Sportler, die reflektieren, die selbstreflektiert sind, vor allen Dingen auch in diesem Bereich. Und deswegen gibt es da von mir mal relativ viele Hintergrundinformationen auch zu der Thematik. Also das ist so ein Thema, was immer ganz weit oben steht. Wir kommen ganz schnell auf Handlungspläne. Tatsächlich, also unerwünschte kritische Situationen haben wir ganz oft. Ich stürze in einer Sonderprüfung. Ne? Was mache ich denn da? Weil eigentlich ist es relativ fix. Ich weiß, wie viel Zeit ich da verliere. So roundabout weiß man das. Es kann sein, dass es 10 Sekunden kostet. Ne? Mhm. Aber daran kann man nichts mehr ändern. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Weil ich habe an diesem Tag noch 15 weitere Prüfungen über eine gewisse Zeit. Also ich kann noch 10-mal stürzen oder gar nicht mehr stürzen. Und übrigens die alle anderen auch.
Mhm. Ne? Also
der Kernsatz ist natürlich, am Ende wird abgerechnet. Also beim Enduro wird am Ende der Veranstaltung, werden alle Ergebnisse gesammelt und dann wird es sich zeigen. Ja. Ein Rennen ist nicht verloren. Ja. Mhm. Außer man wird vom Platz getragen. Ja. Ja, also wir haben natürlich, klar, das ist so ein bisschen das Thema Verletzungen, Umgang mit Verletzungen haben wir natürlich auch. Das ist ein Schwert, was über uns Motorsportlern oft schwebt. Und da kann man aber auch super gut ansetzen. Durch natürlich Konzentration, ein tolles Konzentrationstraining, kann ich natürlich diese Verletzungen stark reduzieren und minimieren, weil vieles passiert natürlich aus Mangel an Konzentration, also Fahrfehler, Flüchtigkeitsfehler, die bei hohem Tempo natürlich auch relativ schnell bestraft werden in irgendeiner Art und Weise. Mhm. In fast allen Fällen geht es gut aus bei uns. Mhm. Gut aus heißt bei mir aber auch, wenn mal ein richtiger harter Einschlag ist, ist auch ein Beinbruch ein ganz guter Ausgang, weil das lässt sich reparieren. Das hört sich jetzt vielleicht für manche Zuschauer ganz drastisch an. Aber ich vergleiche das gern und sage ganz gern, okay, Es gibt ja auf Netflix die ganz tolle Doku über die Tour de France.
Ja, die kenne ich.
Guck dir diese Menschen mal an, die fahren in Badehosen mit 120 km/h den Berg runter. Mhm. Auf ganz dünnen Reifen in die Kurve. Was ist denn jetzt wirklich gefährlicher?
Ja.
Also man kann das nicht vergleichen, aber das relativiert manche Sachen wieder. Weil ja. ich natürlich oft erlebe, dass Menschen zu mir sagen, ihr seid komplett bekloppt, was macht ihr denn da?
Ja,
ihr riskiert ja euer Leben. Und klar, das tun wir ja gerade nicht. Ne?
Ja, ja.
So, darum geht's.
Sehr spannend. Und ich würde gerne mal auch aus eigenem Interesse wissen, ob denn auch Sportlerinnen und Sportler mit dem Thema Angst zu dir kommen. Also, dass sie durch verschiedenste Umstände, sagen wir es mal so.
Ja, das ist, danke, dass du das ansprichst. Da habe ich einen ganz spannenden Vergleich. Ich arbeite auch mit Menschen im reinen Hobbybereich, die auch Offroad als Hobby fahren. Also im Urlaub zum Beispiel oder ne, also hobbymäßig auf Geländen fahren. Und da gibt es natürlich das Thema Ängste und Blockaden vor Abfahrten, vor Auffahrten, ja. Also das Denken an die Konsequenzen und des Handeln und Tuns. So, dann habe ich Motorsportler, die werden das Wort Angst in fast allen Fällen nicht aussprechen.
Ja, ja, das denke ich mir.
Also das wird da nicht erwähnt, sondern da heißt es, ich kann da nicht ganz so gut performen, ja. Ich zuck da immer so ein bisschen. Ja. Ich kann den Motor nicht auf laut stehen lassen. Mhm. Es klemmt da ein bisschen. Ich bräuchte ein bisschen mehr Speed, ja, so irgendwo. Aber das sagen ganz wenige, ich traue mich nicht. Ne? Mhm. Sondern da geht es dann eher darum, wie kann ich denn mehr finden? Mehr Speed zum Beispiel. Und wenn man das jetzt so vergleicht, ist das ja das gleiche Verhaltensmuster. Ja, die einen sagen Angst dazu. Für mich ist das Stress. Egal, ob es der Leistungs-, der Spitzensportler ist oder Hobby- und Breitensportler, für mich ist das Stress, was sich da ausdrückt. Und das heißt, so, jetzt haben wir einen Punkt, der sich auf verschiedenen Ebenen abspielt, aber die Trainingsmethoden, und das ist ja das Spannende, die unterscheiden sich gar nicht großartig, die sind eigentlich die gleichen, weil der Mensch ja in dieser Situation denselben Stress erlebt auf einem komplett anderen Level.
Ja.
Das heißt, ja, wie geht Entspannung? Ja, wie kannst du dich einstellen? Wie kannst du die Situation einschätzen? Also realistische Leistungseinschätzung. Da sind wir auch wieder tatsächlich. Wie überzeugt bist du denn von dem, was du tatsächlich und wirklich kannst? Ja, weißt du überhaupt, was du kannst? Ich wüsste jetzt als dein Trainer zum Beispiel, technisch kannst du das.
Ja.
Das würde gehen, technisch. So, jetzt, wie schaffen wir denn den Schritt dahin, dass du das auch aktiv ausführen kannst, also ne, dass du loslassen kannst, dass du freier wirst, dass du überzeugter von dir wirst, dass du eine Methode für dich entwickelst, da loszulassen. Und diese ganzen einzelnen Moleküle, ne, das ist Mentaltraining in der DMA, ist ja wie so ein Molekül aufgebaut mit den einzelnen Stationen, das sind alles lauter kleine Zahnräder, die stark ineinander greifen. Und da kommt so die eine Geschichte hat Transfereffekte auf eine andere Geschichte, also mentale Wettkampfvorbereitung und mentale Stärke. Das ist da ja sogar inkludiert. Ja, das überschneidet sich ja. Und ein wesentlicher Punkt in meiner Arbeit, was ich tatsächlich immer wieder feststelle, ist mit einem tollen Warm-up. Ja, das ist ein ganz großer, wichtiger Schlüssel. Und die vor allen Dingen die psychologische Warm-up-Routine, ja, die, ja, das ist so der alte Schlagsatz, wird immer noch maßlos unterschätzt. Das ist eine Tatsache, die zum Teil, also nicht dramatisch, also die außerordentlich ist. Also wir arbeiten sehr gerne sehr viel Warm-up-Routinen. Tatsächlich ist das etwas, mit dem ich oft anfange. Ja, und das geht ja in Handlungspläne über. Ich werfe jetzt ganz viele Wörter hier in den Raum. Ne?
Alles gut.
Aber für mich gehört das natürlich auch zusammen. Also einen Handlungsplan kann ich ja auch für eine Warm-up-Routine haben. Und da ist das Spannende, also das das mächtigste Mittel in dieser Warm-up-Routine ist die emotionale Ebene. Das ist für mich das mächtigste Mittel, also sich emotional einzustellen. Mhm. Und da haben, ich muss es so sagen, vor allen Dingen die Herren der Schöpfung ganz große Probleme oft mit.
Ja.
Wie jetzt Emotionen. Ja, ich habe dann so Emotionsfächer, dass ich dann manchmal auch, ne, so, oder ich bringe die Klassiker und sage, Liebe, Trauer, merkst du was? Das sind Emotionen, die sind ganz stark, da passiert ja was. Ja. Musik, wie ist es mit Musik bei dir? Ne? Und wenn du dann irgendwann vielleicht sogar sagst, ich glaube, du solltest mal ein Emotionstagebuch anfangen, guck dich das Gegenüber an und sag, bitte, was soll ich machen? Soll ich jetzt irgendwie Blümchen und Schmetterlinge malen? Ja, das ist ja ein ganz guter Aufhänger. Was denkst du denn, wenn du an Blümchen und Schmetterlinge denkst? Was für Emotionen hast du denn da? Sind die wirklich so negativ, wie du es gerade ausdrückst?
Ja.
Ja, nee, eigentlich ja nicht. Ne? So. Also ist es tatsächlich, das erfordert oft mehrere Sitzungen. Das ist nicht in einer Sitzung geklärt, tatsächlich. Also da geht es schon oft darum, einen Sportler, eine Sportlerin mit diesem Input erstmal wieder laufen zu lassen. Mhm. Das ist etwas, was ich oft merke. Lass die mal denken jetzt eine Woche. Ja, darüber. Hakt ab und zu mal nach und dann wird man schon schauen. Und mir ist was ganz Tolles passiert. Vielleicht, weil das ist wirklich was aus der Praxis. Ich habe einen Motocrosser gehabt, der hatte auch mit dem Thema Emotionen immense Probleme. Kopfmensch, verkopft, immer am Grübeln, immer am Machen und Tun, konnte nie so wirklich loslassen, ne? Also frei werden, in den Flow kommen, dieses Zauberwort. Also der war in sich gefangen da zum Teil. Und wir haben, ich glaube, 4 Sitzungen haben wir gehabt zu diesem Themenbereich sogar, Emotionen. Und irgendwann sagt er, das ist alles nichts für mich. Lächeln durch die Gegend laufen, Handflächen nach außen drehen, mich öffnen, ja, mich, also das Gelände annehmen. Oh, wie soll das gehen so irgendwie, ne? Also wenn du im Sand läufst, spürst du deine Füße im Sand, riechst du das Salz vom Meer, so wie ist das, ne? Ja, aber das, ne? Und irgendwann ruft er an und sagt, du, pass auf, wenn ich mit meiner kleinen Tochter spiele, ja, das ist total klasse. Da haben wir Spaß, da bin ich gelöst. Und man glaubt es kaum. Da hatten wir das in die Warm-up-Routine eingearbeitet, vor den Wettbewerben, ne, zu seinem körperlichen, zu seinen mentalen Aktivierungsmechanismen und Methoden, hat er als emotionale Komponente mit seiner Tochter gespielt.
Ach, wie cool.
Ja.
Das, ja.
Das er ist in den Wettbewerb gegangen und manchmal ist es einfach so drastisch. Mhm. Ja, der ist sofort Top 3 Championat gefahren. So.
Okay.
Also, da kann man sich jetzt auch die Frage stellen, lag es jetzt da dran, lag es an, war es wirklich sowieso ein ganz guter Tag? Aber ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es einen erheblichen Einfluss auf ihn hatte. Das behält er bei. Na, wir hatten jetzt das Thema dann irgendwann gehabt, ja, jetzt müssen wir halt irgendwie vielleicht für Nachschub sorgen. Na, hat er erledigt.
Ja.
Also er hat jetzt eine zweite Tochter. Die Tochter
wird ja auch nicht jünger, ne? Wenn die dann irgendwann...
Ja, genau. Und, immer noch. Er weiß jetzt aber, wie es geht. Und das hilft jetzt schon mal. Ja. Das kann ja Effekte jetzt auch in anderen Bereichen haben. Also das ist spannend, ne?
Ja, ist super spannend. Und am Ende des Tages, wie komplex, aber auch wie einfach es sein kann. Also, ne, also dass man einfach, also wenn ich dir zuhöre, dieses Out-of-the-Box-Denken, das ist, glaube ich, genau das Entscheidende. Ich musste bei diesen, also erstmal danke fürs Teilen dieser schönen Geschichte, finde ich auch eine wahnsinnig schöne Vorstellung irgendwie. Also es ist einfach toll auf ganz verschiedenen Ebenen. Und mir fiel immer ein in der Ausbildung, dass wir auch dieses schöne Video, was ich auch immer noch in Vorträgen später gezeigt habe, von diesem ganz jungen Motocrosser gesehen haben, von dem Italiener, der ja da wirklich also alles rausbrüllt am Start. Und man hat das Gefühl, der macht alle um sich herum jetzt gerade bekloppt, aber für sich also für ihn selbst, und es gibt ja noch ein Video, wo er tatsächlich ein paar Jahre älter ist und es immer noch macht. Und das muss man sich erstmal trauen, ne? Dass alle anderen nicht denken, was hat der denn gerade irgendwie für einen komischen Aussetzer? Einfach bei sich zu sein und zu sagen, das tut mir gut, ich brauche genau das. Und interessant auch, dass du sagst, das ist bei den Jungs nochmal ein bisschen anders als bei den Mädels unter Umständen. Das kann ich mir schon vorstellen. Du arbeitest aber schon auch wirklich mit Jungs und mit Mädels, aber wahrscheinlich hast du einen höheren Männeranteil, nehme ich an, oder? In der Sportart, oder wie sieht es da aus im Motorsport?
Habe ich nicht. Ich habe sehr, sehr viele aktive und erfolgreiche Frauen tatsächlich unter meinen Klienten. Das waren mal mehr Frauen als Männer.
Ja.
Also ich zähle jetzt die Volleyballmannschaft nicht dazu, weil das ist ja, das sind ja ganz viele Frauen auf einmal. Aber auch Einzelsportlerinnen tatsächlich. Es hält sich jetzt mittlerweile die Waage, ne?
Tatsächlich. Aber
heute ist es nicht so, dass ich mehr Männer als Frauen habe. Ich habe ja das Glück tatsächlich, dass ich sehr erfolgreiche Frauen betreuen durfte und auch immer noch betreuen darf. Also das geht ja bis zur Europameisterin im Endurosport tatsächlich, bis zur deutschen Meisterin im Trailsport. Und ja, da will ich gar nicht weiter droppen, da ist einiges passiert. Und auch das spricht sich anscheinend rum. Ja, dass das, dass wir da eine ganz gute Verbindung immer hinbekommen.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Und die Sache ist ja immer so, dass wir müssen ja immer schauen, passt die Chemie, können wir zusammen arbeiten? Und ich weiß auch, dass es nicht mit jedem funktioniert, auch von mir aus nicht. Das merke ich immer wieder mal. Und dann muss man so eine Arbeit ja auch sagen, okay, bis hierher, wir kommen einfach nicht weiter. Ne? So irgendwo, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen, das Ablegen von Zweifeln, na, wenn die vom Sportler oder von der Sportlerin halt, wenn es da eine Blockade gibt, dass Zweifel an den Methoden nicht abgelegt werden können, dann, ja, dann bringt die ganze Arbeit ja auch nicht so sonderlich viel. Da muss man mal wieder so ein bisschen warten. Manche kommen auch gerne nochmal zurück dann nach einer gewissen Zeit.
Ja, und ich denke, das ist ja auch genau das, was du sagst, sehr vernünftig ist immer so ein langweiliges Wort, aber manchmal ist vernünftig auch einfach vernünftig, dass man sagt, nicht alles ist zu jedem Zeitpunkt genau das Richtige, sondern das ist auch ein Prozess und es muss menschlich passen, es muss inhaltlich passen, es muss vom Timing passen. Da gehören ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge dazu. Du hast im Vorgespräch schon erwähnt, dass du auch ganz gerne für andere Sportarten angefragt wirst. Da würde ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil wir uns ja wirklich auch auf den Motorradsport fokussieren wollen. Aber wenn du jetzt vielleicht mal so den Vergleich für dich ziehst in deiner Passion, was macht für dich die Faszination des Mentaltrainings im Motorsport aus, wenn du mal vielleicht auf andere Sportarten schaust?
Faszination macht für mich aus, sich selber noch besser zu entdecken, gut mit sich umgehen zu können, Tools und Mittel zu haben, sich auf Situationen einstellen zu können, Situationen handeln zu können. Dieses Wort Mindset, ja, das umfasst ja auch ganz viel, aber das kann man immer wieder mal hernehmen. Wie gehe ich denn, mit welchem Mindset gehe ich denn da draußen vor die Tür auf die Straße? Also selber, auch als Mensch. Und da sehe ich natürlich, das ist für mich die Faszination, sich selber zu entdecken, damit umgehen zu können, Einblick zu sich selber zu finden und Methoden und Tools zu finden, mit denen ich ein gewünschtes Verhalten zum Ausdruck bringen kann. Ein von mir gewünschtes Verhalten. Ja, also das ist es für mich auch in allen anderen Bereichen dann tatsächlich. Also ob das jetzt Beruf, ob das Freizeit ist, ob das der Sport ist, das ist fast egal. Ja, das ist fast gleich. Das hat ja, diese Effekte kann ich ja überall anwenden.
Ja.
Und im Sport, da messe ich mich ja, das ist ja kompetitiv, ja. Und da kann ich ja das Mittelmentaltraining tatsächlich nutzen, erstens, um mir einen Leistungsvorteil zu erarbeiten, aber zweitens, und das ist eigentlich so die Kerngeschichte, ne, meine Leistungsentwicklung zu beschleunigen. Das ist sicher, dass das funktioniert, das ist evidenzbasiert. Mhm. Ja, und das zieht natürlich auch jeden Leistungs- und Motorsportler an, der sagt, ja, wenn ich ja meine Leistungsbeschleunigung verbessere und die Qualität meines Trainings steigere, das heißt ja für mich, dass ich auch andere Ergebnisse erzielen müsste am Ende, also besser werde. Mhm. Ne? Und naja, das ist ja, also von daher ist es schon mal ein ganz großer Ansporn. Mhm. Leistungssportler, meine Profisportler muss ich im Normalfall nicht motivieren. Mhm. Das sieht im Breitensportbereich ein bisschen anders aus. Ja. Und tatsächlich, das merkt man auch ganz deutlich.
Ja. Ich würde dich gerne noch mal ganz persönlich fragen, weil du hast ja jetzt auch schon eine längere Motorsportgeschichte. Was ist denn so deine größte eigene Herausforderung, wenn du Motocross fährst? Was ist denn so das Thema, mit dem du dich vielleicht auch schon lange oder immer mal auseinandersetzt, mental, mit dem du arbeitest für dich?
Mein eigenes Thema ist ganz stark die Konzentration. Mhm. Ich verliere mich in Gedanken. Auch während einer Veranstaltung kann das vorkommen. Drastisch gesagt, oh, was gibt's noch denn zu essen? Ne? Also das ist jetzt drastisch gesagt. Aber es kann auch sein, dass ich schon wieder Pläne schmiede für irgendwas anderes. Ne? Dann weiß ich ja, dass ich gerade sehr langsam bin. Tatsächlich ist das Thema Konzentration für mich eine ganz große Aufgabe und Herausforderung. Also für mich persönlich. Mhm. Ich bin froh, dass es funktioniert. Und das Thema die Macht der Gedanken. Also mich selber immer so steuern und regulieren zu können, dass ich diese wirklich schlechten, unförderlichen, leistungshinderten Gedanken so ein bisschen umwandeln kann. Das erlebe ich selber immer wieder. Und das hat aber auch was mit diesen Denkmustern zu tun, diese Konzentration und diese Steuerung, diese positive Steuerung der Gedanken. Das ist für mich persönlich, ja, das ist so das, was bei mir am stärksten zu Buche schlägt tatsächlich. Mhm. Das war so in meinem, in den Anfangs, am Anfang unseres Gespräches habe ich ja da ein bisschen darauf hingewiesen, was, wie blockiert ich da oft war, wie engstirnig tatsächlich. Und wie locker ich jetzt bin, was das betrifft tatsächlich. Und das ist eine komplett andere Geschichte. Ich habe da wesentlich mehr Spaß dabei, bei dem, was ich tue. Also ich habe richtig Spaß. Mhm. Ich weiß, warum ich das mache. Und wenn ich da rausgucke und jetzt ist das Wetter bei uns schlecht und es regnet, aber das wäre mir jetzt oder ist mir in einem Wettbewerb total egal. Wenn ich sage, ja, das ist mein Wetter. Ja. Weil alle anderen machen jetzt eine finstere Miene, gucken böse, ziehen das Genick ein. Du siehst die ja schon rumlaufen. Also schon alleine die Körperhaltung sieht man das hier oft. Ja? Und ich sag mir, schau mal, da draußen regnet es. Aber weißt du was, das meiste geht eh daneben. Mich erwischt relativ wenig von diesem ganzen Regen.
Das nehme ich mir mit, auch wenn es hier sehr wenig regnet, Ralf. Aber bei mir. Aber recht hast du. Ja. Der Ingenieur und die Wahrscheinlichkeit und die Zahlen, da haben wir es wieder. Selbst beim Regen, sehr schön. Das gefällt mir. Finde ich sehr gut. Jetzt würde mich natürlich auch noch, du hast vorhin schon die Warm-up-Routinen angepriesen und wo wir gerade bei dir persönlich sind. Magst du mal deine mit uns teilen? Oder einen Teil davon?
Ja, das kann ich natürlich. Das kann ich sehr gerne machen. Also, für mich beginnt ja meine Warm-up-Routine damit, dass ich mir abends eine fertige Liste schon habe. Das gehört bei mir zur Routine mit dazu. Ich weiß, was ich am nächsten Tag genau mache. Bei mir ist es so, dass mir persönlich das extrem hilft, wenn ich meinen Ablauf für den nächsten Tag mir aufgeschrieben habe. Mhm. Handschriftlich. Ich mache mir auch so kleine Karos davor mit Kästchen, die ich durchstreichen kann. Okay. Tatsächlich. Da steht bei mir Aufstehen drin. Da steht bei mir morgen Yoga drin, ein paar Sonnengröße zum Beispiel, weil es für mich ja, dazugehört. Dann weiß ich, wann ich Kaffee trinken gehe, weil das alles so einen zeitlichen Ablauf hat. Ich muss ja so und so viele Stunden vom Wettbewerb die letzte größere Mahlzeit zu mir nehmen. Ich drücke es einfach mal so aus. Ne? Mhm. Ich weiß, was ich esse. Ich weiß, wenn ich irgendwie noch was in eine Werkzeugtasche packen muss oder noch mal kurz zum Motorrad muss oder irgendwas checken muss, steht das in dieser Liste. Mhm. Wenn ich diese Liste abends fertig habe, das ist ja eine Sache von ein paar Minuten, dann kann ich mein kleines Büchlein zuschlagen. Und dann kann ich super schlafen, weil ich weiß, ich habe alles erledigt. Mich kann nichts überraschen. Ist alles gut, es liegt alles bereit. Ja. Ich habe einen Plan. Na? So, und dann, das fängt bei mir tatsächlich damit an. Und dann, wie ich schon eben sagte, fängt das morgens an mit kleinen Yoga- und Dehnungseinheiten. Meistens laufe ich dann ein bisschen vor Wettbewerben. Also geht's einfach nur 20 Minuten leichtes Joggen. Also schon mal eine Aktivierung, den Körper schon mal in Gang bekommen. So ist es in unseren Sportarten, ist es prima. Das kann bis zu einer halben Stunde gehen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Wen das zu arg anstrengt, darf halt einfach nochmal ein bisschen trainieren. Sag ich immer. Wenn dich das anstrengt, wenn du da so eine 20 Minuten läufst, dann müssen wir im körperlichen Training noch so ein bisschen arbeiten. Also diese Geschichten, ne, dann tatsächlich danach Frühstück. Das ist meistens danach nochmal. Dann gibt's noch irgendeinen Drink mit Kohlenhydraten, wenn bei den langen Etappen so, dass man da nochmal ein bisschen Flüssigkeit was zu sich genommen hat. Das ist bei mir alles noch warm ab. Dann mache ich die körperliche Geschichte, dass ich da schon anfange, also große Muskelgruppen aktiviere. Das sind tatsächlich, das geht ruckzuck, das können dann mal schnell 40, 50 Kniebeugen sein, 60 Hampelmänner, ein paar Liegestütze, dann merkt man schon, jetzt läuft Blut durch den Körper. Mhm. Das ist eine Sache, die geht nur ein paar Minuten, dann ist der Körper wirklich warm, dann kommen die üblichen Dehnungsgeschichten, die nicht dynamisch, sondern statisch, weil wir den Muskeltonus so ein bisschen beibehalten wollen. Wir wollen ja nicht komplett irgendwie weich am Gatter stehen. Das sehe ich auch so. Der Fehler wird trotzdem ab und zu noch gemacht. Also diese Dehnerei und dabei fange ich an, schon den Wettkampf aufzunehmen, meine emotionale Stimmung einzunehmen, mich vorzubereuen, mich zu freuen auf das, was ich jetzt tatsächlich gleich machen werde, mich einzustellen, gucken, wie es hier riecht. Ich arbeite unheimlich viel mit Umgebung. Ich nehme das Gelände auf. Ich weiß, wie die Bodenbeschaffenheiten sind. Das merke ich beim Laufen, wenn ich in dem Gelände laufe. Tatsächlich, ich merke, was für eine Luft ist. Ich weiß, wie es im Wald riecht, wenn es über die Wurzeldinger geht. Also ich weiß, ich rieche die Erde, ne? Die schwere Erde. Ich kann sagen, wie es in Zschopau in Börnichen riecht in der Sonderprüfung tatsächlich. Ne?
Wahnsinn. Ja.
Das macht aber was mit mir. Das stellt mich darauf ein, auch auf diese verschiedenen Bodenbeschaffenheiten tatsächlich. Ich weiß, was kommt. Das ist so meine emotionale Einstimmung. Ich arbeite mit dem Wetter. Ich arbeite immer mit guter Laune, die nicht aufgesetzt ist, sondern die von innen herauskommt. Ne? Mhm. Aufgesetzte gute Laune nützt auch nichts. Ne? Sondern bei mir läuft alles. Ich mache meine Späßchen. Ich kann schon sein, dass ich am Vorstart zu irgendwelchen Leuten sage, hey, guck mal, ich habe zwei linke Handschuhe dabei. Das ist für mich so ein kleines Spiel. Dann gucke ich mal, oh, wie viel gucken denn jetzt oder wie viel sind sich sicher, dass sie einen linken und einen rechten dabei haben. Weil man hat ja oft Handschuhe von dem gleichen Hersteller, halt 5, 6 Paar. Ne? sowas kann schon mal vorkommen. Das ist für mich erlösend. Verstehst du? Okay. Das gehört so für mich so dazu. Um locker zu bleiben und zu lächeln. Und da passiert ja auch oft irgendwie was. Ne?
Ja, schön.
So, und dann arbeite ich klassisch mit Screwcast. Also für mich, das ist, das sind Kolonnen von Wörtern, die unterschiedlichen Farben geschrieben werden. Also da steht zum Beispiel das Wort grün, aber das ist rot geschrieben. Da steht das Wort blau, das ist aber gelb geschrieben. Und es geht immer nur darum, die Farbe zu sagen und nicht das Wort, was da steht. Ne? Das mache ich zur mentalen Aktivierung. Und ich arbeite hier mit diesem L und diesem O sehr gerne in den Händen, dass ich mit der linken Hand ein L bilde, mit der rechten Hand ein O und dann wechsle. Das ist meine mentale Aktivierung tatsächlich so für mich. Und dann bin ich komplett committed, dann bin ich soweit bereit. Dann gibt es noch zwei kleine Konzentrationsroutinen. Das hat aber bei mir unheimlich viel mit Atmen zu tun tatsächlich, dass ich mir auch mal in mich reinhöre, wie bin ich jetzt gerade drauf, ne? Ich möchte ganz leicht drüber sein tatsächlich. Also ich möchte so ein bisschen Parasympathikus möchte ich spüren. Mhm. Ich möchte fluchtbereit sein, aber nicht aus Panik, sondern ja, ich muss merken, ja, fließt Blut durch meinen Körper, ich bin bereit. Pupillen weiten sich so ein bisschen. Ne? Mhm. Da habe ich meine Aktivierungstechniken, um mich dahin zu bringen. Tatsächlich muss ich mich, ich bin eher so der gelassene Typ, also ich muss mich so ein bisschen aktivieren, dass ich ne, dann auch richtig eingeschaltet bin. Mhm. Ja, du siehst ja, das sind die Übergänge dazu sind oft fließend. Das klingt, ich erzähle das relativ lange, aber das ist eine Sache von einer Viertelstunde dann und dann ist das quasi durch und dann kann es losgehen.
Okay. Ja? Wow, vielen Dank für den Einblick. Konnte ich dir jetzt auch sehr gut folgen und es klingt sehr schlüssig und man nimmt es dir auch so ab, wenn du das so berichtest. Und ich finde es, also ich finde auch, du strahlst eine unheimliche Gelassenheit aus, was natürlich auch die Erfahrung mit sich bringt. Aber ich denke auch die Erfahrung, dass man ja immer mehr weiß, was für einen selbst gut ist. Zum Beispiel, welche Warm-up-Routine tut mir gut, ne? Und wenn die einfach funktioniert, dann funktioniert sie. Und das ist natürlich der Schlüssel am Ende des Tages, dass du dich am Start gut fühlst. Gut fühlst, genau mit dieser Betonung auch. Ich denke, das ist das, was man da wirklich sehr gut raushört. Ralf, ich bekomme so langsam zum Ende. Und ich würde dir noch ein, zwei Fragen stellen wollen. Und zwar
sehr gerne.
Die erste, jetzt hast du nochmal sehr schön auch Einblicke so in deine eigene Praxis gegeben. Das fand ich nochmal sehr interessant. Aber welchen Tipp würdest du denn vielleicht auch gerade jungen Motorsportlern oder Motorradsportlern da draußen mit auf den Weg geben, wenn sie vielleicht auch gerade erst beginnen, sich mit diesem Sport zu befassen?
Also mein Master-Tipp ist und bleibt tatsächlich eine vernünftige, gut ausgearbeitete Warm-up-Routine. Das ist auch etwas, was ich in den Trainings mit meinen Sportlern, egal wie alt die sind, immer schon versuche zu integrieren. Und über diese Warm-up-Routine, also vor allen Dingen auch ne, über die mentale und emotionale Komponente, die körperliche kriegt fast jeder hin, versuche ich da schon ganz früh anzusetzen. Und das ist wirklich mein Master-Tipp. Anders kann ich das gar nicht sagen. Damit steigt ihr ein, damit bereitet ihr euch vor. Das ist das, ja, was euch später in allen möglichen anderen Situationen auch hilft. Also auch was Flow betrifft, ne, zum Beispiel. Das ist bei uns im Motorsport nicht immer ganz so einfach. Ne? So ein dumpfer Einschlag irgendwo, wenn ich das Motorrad verlasse, das unterbricht mal so kurz meinen Flow. Da muss ich ja wieder draufkrabbeln und weiterfahren in allerbesten Sinn. Aber diese Warm-up-Routine, tatsächlich, das ist für mich echt der Master-Tipp.
Ja, also nicht, dass ich es mir nicht schon hätte denken können, dass das der Tipp sein würde, aber ich finde es schön, das nochmal zu unterstreichen, weil ich glaube, das ist halt, weißt du, wenn wir uns unterhalten, dann klingt das alles erstmal so logisch und nachvollziehbar, aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn man neu ist in einer Sportart, dann steht man da erstmal und denkt, ja, wie jetzt? Also klar, ich muss jetzt hier Motorrad fahren, das kann ich, das habe ich technisch verstanden. Aber dann gibt es immer wieder Herausforderungen und ich fühle mich nicht gut dabei, obwohl ich doch eigentlich das tue, was ich gerne mache. Und ich glaube, dass genau das, was du teilst, eben genau dazu führt, dass man sich auch gut damit fühlt und nicht plötzlich alles über den Haufen schmeißen will, weil man das Gefühl hat, man ist auf dem falschen Pfad unterwegs oder auf dem falschen Gefährt in diesem Zusammenhang. Ja. Deswegen, herzlichen Dank dafür.
Der zweite Tipp, der da anschließt, weil das, also ich weiß, dass ich da jetzt nochmal so ein bisschen reingrätsche, ne? Weil für mich gehört das aber so ein bisschen zusammen und das weiß ich auch, dass wir da in vielen Bereichen auch ganz große Erfolge erzielt haben, sind die Handlungspläne, die nämlich dann dazu
gehören. Die anschließen.
Tatsächlich, die anschließen. Ne? Und das macht natürlich auch noch während des laufenden Wettbewerbs so viel mit mir, wenn ich mir im Vorfeld mal meine Worst-Case-Szenarien überdacht habe. Was kann alles passieren? Wie möchte ich mich denn verhalten, wenn das und das passiert? Ja, und wenn wir das auch noch ins Unterbewusstsein reintrainiert haben und das abgerufen wird, da noch eine kleine Anekdote. Da hat eine Sportlerin zu mir gesagt, Ralf, weißt du was? Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang habe ich immer gedacht, boah, da hast du ganz schön Glück gehabt. Boah, in der Sektion, boah, hast du heute wieder Glück gehabt. Mhm. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, Ralf, bis ich gemerkt habe, dass es gar kein Glück ist. Ich kann das ja. Ich kann das, ist gar kein Glück. Ne? Also, und das hatte was mit diesen Handlungsplänen zu tun, die wir erarbeitet hatten tatsächlich. Mhm. Die irgendwann so fest im Unterbewusstsein verankert waren, dass sie das selber gar nicht mehr gemerkt hat, dass sie das jetzt automatisch abspielen lässt. Also, ne, dass das funktioniert. Und sie wirklich oft gedacht hat, oh, Glück gehabt, ne? Und lange gebraucht hat, um festzustellen, mit Glück hatte das gar nichts zu tun.
Ja.
Sondern mit Können. Ne?
Aber wie schön. Und auch ich finde auch eine gute Nachricht, dass es manchmal einfach auch ein bisschen Zeit braucht, dass man dahinter kommt und dass quasi irgendwann so dieser, ne, dass dann quasi dieser Gedanke da ist, ach guck mal, da kommt's her. Und das ist, finde ich, auch eine gute Nachricht, dass nicht immer alles von einer Sekunde auf die nächste funktionieren wird und kann, sondern.
Bei mir gibt es eigentlich so, ich sage zu meinen Sportler und Sportlerinnen gerne die 12-Wochen-Regel, ne? Unter 12 Wochen. Also denk mal über 12 Wochen nach. Ja. Es gibt Sachen, die recht sehr, sehr schnell funktionieren, das ist ganz klar. Der Mentaltrainer hat auch einen weißen Kittel-Effekt, da bin ich auch zutiefst überzeugt. Also so ein wie so eine Art Placebo-Effekt, das also hört sich ganz komisch an. Darüber wollen wir eigentlich, das ist ganz weit weg von evidenzbasierten Geschichten, ne? Aber schon allein das Vertrauen, das Zutrauen, mit einem Menschen manchmal zu reden, zu dem man Vertrauen und Zutrauen hat und weiß, da bin ich aufgehoben. Ja. Das kann oft auch, also wenn die Chemie stimmt, ganz viel helfen, ohne dass man schon viel trainiert hat. Tatsächlich ist das so.
Ja. Ja, wahnsinnig spannend. Herzlichen Dank. Ein tolles Gespräch. Ich habe mich wirklich auch sehr darauf gefreut, heute darüber sprechen zu können mit dir. Und würde dich jetzt noch abschließend bitten, wenn du magst, dann sag uns gern, wo man dich noch findet, falls noch Fragen offen sind, man dich vielleicht dann nochmal kontaktieren mag. Wo bist du im Netz oder auch vielleicht im echten Leben auffindbar, wenn man mit dir nochmal in Kontakt treten möchte oder vielleicht auch mal interessiert ist an einem Training oder Coaching?
Sehr gerne. Ich bin dazu immer bereit und freue mich über viele bunte, spannende Menschen, die eventuell auftauchen. Erreichen tut man mich natürlich über alle Kanäle unter Rebel Sport Coaching. Wenn man das googelt, wird man schon auf Insta oder auf der Webseite landen. Man über die Plattform des Bundesverbands Deutscher Mentaltrainer, bei der ich auch Mitglied bin, da gibt es eine Trainerplattform, da findet man mich natürlich auch.
Okay, hervorragend.
Im Web unter Rebel Sport Coaching, das taucht da mit Sicherheit auf, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, und wir werden auf jeden Fall auch nochmal alles verlinken. Also alles, was du jetzt gesagt hast, kommt auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes, so dass du auf jeden Fall von vielen tollen Menschen nochmal tolle Fragen gestellt bekommst. Ich kann mir vorstellen, das ist wirklich interessant, weil es nochmal auch sehr spezifisch ist, was die Sportart jetzt auch betrifft. Und ich denke, gerade jetzt Warm-up-Routine, da wird es bei einigen klingeln, die vielleicht sagen, huch, was mache ich eigentlich, bevor ich starte? Ach ja, gar nichts Besonderes. Und der Ralf hat doch da ganz tolle Sachen geteilt. Da hake ich nochmal nach. Ralf, herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, gute Warm-up-Routinen, viel Spaß beim Start. jeweils da, wo du dann so rumstehst und andere mit deiner guten Laune beglückst. das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, nachdem ich dich jetzt kennengelernt habe. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann an anderer Stelle nochmal begegnen. Vielleicht zu deinem Wetter. Wir haben hier ja durchgehend das ganze Jahr Sonnenschein und ich lebe tatsächlich auch an einem Ort, wo hier ständig Menschen auf Motocross-Rädern vorbeidüsen, weil das hier eine sehr bekannte Strecke ist. Ich wohne ein bisschen auf dem Land Und es ist sehr beliebt hier für Motocrosser. Also who knows? Du bist herzlich eingeladen. Gutes Wetter garantiert auch, wenn dir Regen nichts ausmacht.
So. Macht doch gutes Wetter nichts aus, das ist das Tolle.
Win-win, würde ich sagen. Win-win. Yes. Ralf, herzlichen Dank. Bis
sehr gerne.
Bis bald an anderer Stelle irgendwo und dir alles Gute weiterhin. Dankeschön.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis irgendwann. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig spannende Interviews, praktische Tipps rund ums Sportmentaltraining. Und wenn du eine ganz spezielle Frage hast, dann komm doch ins Q&A an jedem letzten Mittwoch im Monat online. Alle weiteren Infos in den Shownotes.